Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich bin quasi heute wieder der Host und bin ja inzwischen weniger als du dabei, Adriano, weil Adriano ist nämlich heute mein Gast, den ihr natürlich sonst als Host von diesem Podcast kennt. Schön, dass wir hier wieder sprechen.
Finde ich auch. Ein cooles kleines Update, genau, wo du nicht sehr, sehr involviert warst und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz gut, dass wir auch mal so ein bisschen darüber quatschen. Ich freue mich auf jeden Fall, darüber zu erzählen.
Auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf. Bevor es ins Update geht, wir reden nämlich heute über unser Tool Directory, geht's erstmal ins Tool der Woche. Tool of the Week. Das Tool der Woche ist dieses Mal ein kleines Gem, was ich gefunden habe für mich, um meinen Alltag zu organisieren. Und zwar ist das Reclaim. Und Reclaim nutze ich quasi als Scheduling-Tool. Also ihr kennt das vielleicht so von Calendly oder auch bei HubSpot und sowas gibt es die Funktion, dass ihr einen Link rausschicken könnt und da können sich Leute einen Termin bei euch buchen. Und das, was Reclaim bei mir macht, ist einmal das, aber noch viel mehr. Und zwar ist Reclaim quasi ein AI-Tool, was mir meinen Kalender organisiert. Ich kann das Ganze mit Asana verknüpfen und kann dann quasi meine Aufgaben in meinen Kalender schedulen. Und das heißt, Reclaim strukturiert mir quasi jeden Tag meinen Tag. Und wenn sich jemand einen Termin einbucht, den ich mit verschiedenen Prioritäten besetzen kann, der kann sich dann quasi über Aufgaben überbuchen. Ist ein super smartes, kleines Tool. Ich nutze es jetzt echt seit ein paar Wochen und bin sehr, sehr happy damit. Probiert es mal aus. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. So, wir haben ein neues Tool Directory, beziehungsweise ein großes Update zu unserem Tool Directory. Wir haben nicht nur viele, viele neue Tools, die dort gelistet sind, sondern haben auch einen ziemlich smarten Weg gefunden, wie neue Tools reinkommen und wie wir überhaupt neue Tools in diesem Directory listen. Was haben wir gemacht?
Für alle, die das Tool Directory noch nicht kennen, ist die erste Aufgabe, auf die Website zu gehen und das kennenzulernen. ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ihr das Tool Directory damals angefangen habt. Es gibt ja auch eine Airtable damit. Wahrscheinlich war es früher auch eher so ein kleines Projekt, hey, wir sammeln hier ein paar Tools und dann können Leute...
Ich glaube, das war tatsächlich eines der ersten Sachen, die wir gemacht haben, weil das Bestandteil, also ich meine, es ist nach wie vor irgendwie Hauptbestandteil der Community, also dass man bei uns auf die Website kommt und einen Überblick kriegt über welche Tools gibt es eigentlich in welchem Bereich. Und das stand schon relativ lang und wir haben es mal mehr, mal weniger stiefmütterlich behandelt, bevor es jetzt wieder sein großes Comeback feiert.
Genau, das ist genau das Ding. Auch als ich angefangen habe, habe ich damals die Airtable gesehen und gesehen, dass es auch auf der Website ein paar gibt. Und wir haben auch im Laufe der Zeit erst entdeckt, welchen Impact das Tool Directory auch auf unsere Website hat und auch auf die SEO-Performance. Also das, glaube ich, als kleiner Exkurs. Wahrscheinlich die Idee damals war ja eher so, hey, das ist irgendwie eine hilfreiche Ressource, irgendwie so No-Code ist noch recht neu, lass mal alles zusammensammeln, den Link teilen. Und ich glaube, jeder hat ja auf jeden Fall schon mal diese ganzen Tool Directories gesehen und gibt es ja auch viele. Ich glaube auch die Gründerin von Software, die Miriam, die hat eine Airtable, lass mich lügen, wahrscheinlich sogar eine Software-Page, wo auch ganz viele gelistet sind, aber halt auch eher so ein bisschen dieses so Community-based, hier sind 100 Stück, füg die ein oder so, aber ich glaube, Problem von solchen Sachen ist oft, dass die Sachen, die eingefügt werden, oft dann nicht aktualisiert sind und so. Genau, auf jeden Fall. Bei uns war es ja dann wirklich irgendwann mal ein Directory auf der Unterseite. Und als es wahrscheinlich noch 30 Tools waren, relativ übersichtlich und nice zu nutzen, einfach ein bisschen runterscrollen, gucken, was es so gibt. Und vielleicht sogar mit Steuerung F dann nach Keywords suchen. Aber das ist natürlich ist ein bisschen aus diesem Kinderschuh rausgewachsen. Jetzt, wo es knapp 100 Tools aktuell sind und wir haben 100 Stand der Aufnahme noch in der Pipeline, die da jetzt reinkommen. Gleich dazu noch mehr. Genau, und irgendwann mal, als wir uns angeguckt haben, wie die SEO-Search-Performance sind und halt gesehen haben, so, wow, am meisten oder am besten performen halt diese ganzen Unterseiten, weil Leute dann halt irgendwie vor allem im deutschsprachigen Raum googeln, Zapier, DSGVO, findet man dann bei uns, irgendwie make.com, was ist das, findet man dann bei uns, und das ist natürlich mega stark und deswegen haben wir dann gesagt, okay, erstens müssen da viel mehr Tools drauf, zweitens müssen wir die Seiten überarbeiten, drittens musste das Tool Directory auch nochmal ein bisschen nutzbarer werden, also einfach von der Experience. Mhm. Genau, und dann haben wir uns dem angenommen, beziehungsweise haben uns dazu auch noch Hilfe geholt von jemandem aus der Community, der auch hier schon mal im Podcast war.
Vom lieben Jan, genau. Und wir hatten den Prozess am Anfang schon, du hast gerade gesagt, wir hatten relativ von Anfang an so eine Airtable, die wir dann quasi automatisiert mit Make zu Webflow übertragen haben. Aber das ist ja nun natürlich nur so ein Teil. Das ist gerade so der Copy and Paste Teil, den man da automatisieren kann. Jetzt mit ChatGPT und OpenAI und sowas gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, die uns die Möglichkeit gegeben haben, quasi mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Informationen zu Tools zu sammeln. Und das finde ich echt einen spannenden Case, wie wir das gelöst haben, weil ich glaube, das gilt nicht nur für sowas wie unser Tool Directory, sondern auch für ganz viele andere Seiten, die in irgendeiner Form ein Directory von was auch immer haben, und sei es auch eben für SEO-Zwecke, um gefunden zu werden.
Ja, absolut, genau. Ich glaube, bevor ich gleich in die zu dieser Automatisierung gehe, noch ein kurzes Update, wie gesagt, für alle, die noch nicht in das Tool Directory geschaut haben. Mhm. Wir haben vor einigen Monaten ja den No-Code Navigator released. Die Idee war es ja auch sozusagen, dass die Tools, die wir haben, ein bisschen zugänglicher zu machen oder die Suche oder das Finden des richtigen Tools als Ergänzung zum Tool Directory. Und dann haben wir im Tool Directory eben gesehen, okay, irgendwie werden es immer mehr Tools und es funktioniert nämlich so ganz. Deswegen haben wir, wie gerade schon erwähnt, damals dann Jan noch dazu geholt, der sich sehr gut mit Webflow auskennt, und er hat uns dann geholfen, mit JetBoost dann eben das Tool Directory besser benutzbar zu machen. Also nur dazu, geht mal gern drauf. Es gibt jetzt eine Suchleiste, man kann nach Kategorien filtern, und die Filter sind auch recht smart. Genau, das heißt, das soll da auf jeden Fall auch nochmal helfen. Zum Beispiel nicht nur zu sagen, ich suche ein Automatisierungstool, sondern auch gleichzeitig zu sagen, ich suche ein Web-App-Tool, was vielleicht relevant für Sales ist, und soll vielleicht ein AI-Feature haben und diese Geschichten. Genau, also das war sozusagen der erste Schritt, zu sagen, hey, wir haben jetzt ziemlich coole Tools, die sehr gut funktionieren, die auch besucht werden, die sollen aber auch besser gefunden werden, also müssen wir das irgendwie die Experience verbessern. Und damit ging dann einher zu sagen, hey, wir brauchen mehr Tools. Und ich habe, seitdem ich eigentlich hier angefangen habe, immer wieder in so eine Asana-Liste so Tools reingepackt, die ich cool fand. Und mir dachte, ja, irgendwann müsste man die auch da drauf packen. Aber es ist natürlich immer so der kleine Prozess von die Beschreibung schreiben, dann die Kurzbeschreibung, das Logo, die Screenshots, das Hochladen. Und als ich irgendwann mal gesehen habe, so, okay, ich habe jetzt fast irgendwie 50 Stück in dieser Liste, dann sollten wir die mal vielleicht hinzufügen. Genau, und so kam mir dann die Idee mit diesem Prozess, dem automatisierten Prozess, geht bei uns ja auch nicht anders, alles muss automatisiert werden. Und wie du schon gesagt, das ist so ein perfekter Case für die Automatisierung, die ich dann da gebaut habe, der sich eben auf so viele andere Sachen übertragen lässt. Weil einige Sachen von denen sind relativ simpel, also das ist halt, das wäre auch damals ohne ChatGPT denkbar gewesen, ne? Wie dann einfach zu sagen, okay, wenn ich hier draufklicke, lad das bitte automatisch bei Webflow hoch, das ist die Beschreibung, das ist die Kurzbeschreibung, das ist das Logo, easy. Aber das andere, was halt super spannend ist, wo ich zuerst dachte, so, wow, die Kategorisierung, das ist schon schwierig, da muss man sich ja auch auskennen, und auch die Beschreibung irgendwie da zu generieren. Genau, und dann habe ich es einmal ausprobiert mit ChatGPT, und es ist ziemlich krass, was da rauskommt.
Auf jeden Fall. Wollen wir da mal reinsteigen? Also willst du uns mal mitnehmen, so wie hast du dich dem angenähert und was ist dabei rausgekommen dann?
Sehr gerne. Als allererstes habe ich einfach eine Airtable aufgesetzt. Im Zweifel fange ich alle Projekte mit einer Rose oder einer Airtable-Datenbank auf. Ein Blank Canvas sozusagen. Und habe dann da einfach natürlich, okay, das sind die Tools, die ich gesammelt habe, jetzt ordne ich die mal, die URL reingepackt, den Namen, und dann halt so guckt, okay, was brauchen wir natürlich, ne? Wir brauchen eine Beschreibung, daraus brauchen wir dann eine Kurzbeschreibung, wir brauchen das Logo, und wir brauchen dann eben, seitdem wir das die neuen Filter und so drin haben, die verschiedenen Kategorien. Dann habe ich erstmal geguckt, okay, wie schon gesagt, die einfachen Sachen habe ich erstmal aufgesetzt, mit Airtable einen Button zu triggern, der dann eben Make triggert. das funktioniert eigentlich ziemlich gut mit Airtable und Make, dass man sozusagen in Airtable wirklich einen Button drin hat, bei dem man sagt Start Action quasi. Da drin ist ein Webhook, der eben bestimmte Parameter in Make sendet. Und dann habe ich mich so ein bisschen rangetastet zu sagen, wie könnte ich jetzt die Beschreibung generieren? Und dann dachte ich so, boah, klar, ChatGPT 4.0 oder ChatGPT 4 mit den neuen Updates kann ja jetzt auch browsen, also über Bing. Und dachte dann, ja, das ist die Lösung, weil ich konnte nämlich, zuerst habe ich das eben händisch gemacht, ich habe einen Link genommen, ich habe das bei ChatGPT in das sozusagen Frontend-Interface, was eigentlich alle kennen, eingefügt und habe gesagt, hey, besuch diese Website und beschreib mir in 150 Worten, was die anbieten. Und das hat in 9 von 10 Fällen echt gut geklappt. Und dann dachte ich mir so, ach klar, ich kann das ja auch über den API Assistant machen. Hab dann im Make-Szenario das ChatGPT-Modul, also OpenAI-Modul reingetan und den Assistant ansprechen wollen, den ich dann dafür aufgesetzt habe, dass er genau dasselbe machen soll. Musste dann aber feststellen, dass diese Funktion Search with Bing nicht darüber angesprochen werden kann oder überhaupt gar nicht existiert in dem Umfang. Was natürlich dann erstmal voll der Bummer war, weil ich mir dachte, so, das ist ja mega unnötig. Wir haben die auch auf der Seite, warum kann man das nicht? Es gibt wahrscheinlich einige Gründe dafür, so gerade vielleicht was irgendwie Scrapen angeht. Und deswegen konnte ich das dann leider nicht so lösen, wie ich wollte. Und dann kam der Sergio aus unserem Team aber auf die geniale Idee, in Make ein Modul zu nehmen, was die ganze Webseite halt einfach in HTML unterbricht, also eigentlich ein Scraper. Und das im nächsten Schritt sozusagen zu extrahieren, zu sagen, okay, mach alle HTML-Tags weg, dafür gibt es ja auch ein Make-Modul, und dann kriegst du eigentlich einen Plaintext raus. Und damit kann das OpenAI-Modul natürlich wieder was anfangen. Also war das eigentlich eine ziemlich smarte Lösung zu sagen, hier ist jetzt nicht ein Link, sondern HTTP-Modul, scrape diesen Link, kriegt meine komplette Webseite in HTML raus, dann im nächsten Modul zu sagen, HTML-Tags bitte weg, Plain-Tags, das an ChatGPT und dann eben mit den Prompts rumspielen und zu sagen, wir brauchen etwa 150 Worte Beschreibung, es soll so und so aussehen, darauf musst du achten, und dann natürlich diese klassischen Tricks, du bist ein No-Code-Experte und hilfst einem Blog dabei, das und das zu tun. Und das hat tatsächlich echt gut funktioniert. Und daraus dann natürlich eine Kurzbeschreibung im nächsten Modul ist super easy. Und das hat er mir dann zurück in die Airtable geschickt. Genau, und beim HTML, beim HTTP-Modul muss man aber dazu sagen, es klappt nicht immer. Manche Webseiten haben nämlich irgendwelche Java-Geschichten, die verhindern dann, dass das HTTP-Modul das sich so rauszieht.
Ja, willst du einmal kurz erklären, wie wir das HTTP-Modul aufgesetzt haben? Ich weiß nicht, ob jeder von unseren Hörern weiß, was das HTTP-Modul macht.
So, genau, das HTTP-Modul, dem gebe ich im Parameter einfach nur erstmal nur in der URL. Und das ist ähnlich, also wenn ihr schon mit APIs gearbeitet habt, dann kennt ihr wahrscheinlich die ganzen Methoden, die es dann gibt, ne? Get, Post, und dann gibt es ja noch ein paar andere. Und das HTTP-Modul macht nichts anderes. Also es ist jetzt ganz technisch, werde ich wahrscheinlich irgendwie das ein bisschen generalisieren, aber es funktioniert nicht anders wie eben eine API oder ist es dann am Ende wahrscheinlich auch, weil es ja einfach nur über URL-Parameter arbeitet oder URLs, was APIs irgendwie auch tun. Correct me if I'm wrong, aber in dem Fall ist es genau das. Ich gebe dem eine URL und sage get, was so viel ist wie hey, gib mir bitte alles zurück, was sozusagen da rauskommt. Und weil ich das nicht weiter spezifiziere, spuckt er mir halt wirklich die komplette Seite als HTML aus.
Ja.
Genau, ich weiß nicht, wofür du sonst noch HTTP-Moduls nutzt.
Genau, ich benutze es einfach, um API-Requests quasi zu senden. Also gar nicht mal unbedingt, um die Seite quasi als HTML mitzubekommen, sondern egal, ob ich eine Authentifizierung brauche oder nicht, quasi eine API anspielen zu können. Also mit einem, da gibt es dann eben diese verschiedenen Requests, also diese Get-Post-Patch, das können wir in einem anderen Setting nochmal machen, was die einzelnen Sachen heißen. Ja. Kann man auch in unserem Make-Fundamentals-Kurs, nicht Make-Fundamentals-Kurs, sondern in unserer Make-Masterclass lernen. Ja. Genau, aber generell kann man einfach sagen, ist es zum um jegliche API, also wenn ein in Make keine App vorhanden ist für ein bestimmtes System, dann kann man mit dem HTTP-Modul quasi jede API ansteuern. Da findet ihr mal ganz gute Dokumentationen. Genau, dafür ist das so eigentlich da, aber eben auch super zum zum Beispiel, um Dateien auch runterzuladen oder eben den HTML-Text von der ganzen Seite zurückzubekommen.
Genau. Und wahrscheinlich, ja, man muss sich auf jeden Fall ein bisschen dann schon mit APIs und so auskennen. Es geht ein bisschen ins Technischere, wenn man dann ganz bestimmte Sachen machen will. Aber in diesem Fall ist es wirklich, ich ziehe mir vorher die URL aus dem Airtable. Ja, ich mache sozusagen, ich sage im ersten Step, habe ich einen Webhook, der wird getriggert über diesen Button in Airtable, den ich erwähnt habe. Dann kriege ich diesen Airtable-Eintrag aus genau dieser Zeile. Da drin ist auch eine URL. Das HTTP-Modul nimmt diese URL und gibt dann genau das als HTML raus. Dann HTML to Text. Und das schicke ich dann eben in OpenAI-Modul. Wie gesagt, manchmal kommen da eben Fehler bei rum, weil dann gewisse Seiten das irgendwie nicht zulassen oder in einem anderen Format gebaut sind. Und eine Einschränkung, die es aber auch noch gibt, wenn die Textlänge, ich glaube, ich muss mal gucken, was ich hier in einem Filter gebaut habe, ja, etwa 32.000 Characters oder größer als 32.000 ist, dann kommt OpenAI nicht mehr damit zurecht. Das heißt, ja, dann muss man das irgendwie nochmal kürzen oder anders handeln, aber das ist sehr, sehr selten der Fall. Genau, und dann, ja, wenn das, solange das HTML dann ist und unter 32.000 Characters, dann macht ihr dir problemlos eine Beschreibung, eine Kurzbeschreibung oder was auch immer du willst daraus. Das heißt, ja. Für unseren Fall ist es quasi dafür, analog für jeden anderen Use Case ist es halt echt einfach eine super Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Liste habt mit 150 Websites und ihr braucht eine gewisse Sache daraus, dann HTTP-Modul, Scrapen, HTML und es gibt ein ganz gutes Video, ich müsste das nochmal raussuchen, das packen wir in die Folgenbeschreibung, in dem auch erklärt wird, wie man dann nach gewissen Sachen sucht, also ganz bestimmten Sachen bereits im HTTP-Request und nicht später dann erst sozusagen im Text nach bestimmten Keywords suchen.
Ja, und auch nochmal zu dem Textkürzen Aspekt, so ist natürlich cool, wenn das also wenn die Seite quasi nicht länger als diese 34.000 oder 32.000 Seiten Charaktere ist. Aber meistens ist es auch nicht schlimm, wenn man dann den unteren Teil quasi wegkürzt. Also wenn man quasi nur die ersten 32 oder 34.000 Zeichen quasi der Seite nimmt, weil OpenAI dann trotzdem ganz gut versteht, was ist der Inhalt der Seite und man trotzdem Beschreibungen und sowas generieren kann.
Ja, genau, absolut. Ich glaube, ich hatte bisher nur einmal ein Case, wo, warum auch immer, die ersten paar und 20.000 Zeichen irgendwas komplett Sinnloses war. Aber das ist alles so selten. Da baut man sich einen Error-Handler rein oder einfach einen Router und sagt, wenn das passiert, lasse ich mir zum Beispiel eine Slack-Nachricht schicken, wo dann steht so, hey, Format passt nicht. Und dann mache ich halt eine von 9 Webseiten oder weniger sogar, nehme ich dann den Link und packe das über den normalen Chat, über diese Bing-Suche und lassen wir das da rausgeben. Aber bei den allermeisten funktioniert das problemlos. Genau. Genau, das ist der Step für Beschreibung und Kurzbeschreibung. Und das hat dann eben funktioniert. Und dann habe ich so, okay, das ist natürlich super. Dann spart man sich da schon unfassbar viel Arbeit, weil der Hauptgrund, dass ich damals eigentlich immer nur die Links genommen habe und sie mir in so eine Asana gepackt habe und meinte, ja, das mache ich denn meist natürlich, dass es einfach viel Arbeit ist, sich jedes Mal ein Tool reinzudenken, die Website irgendwie durchzugucken und sicherzustellen, dass die Beschreibung irgendwie passt und dann daraus nochmal eine Kurzbeschreibung machen und so, ist halt einfach immer sehr lästig. Und demnach habe ich das damals erstmal immer zur Seite geschoben und Remind Me Later sozusagen draufgelegt. Mhm. Aber ja, das hat, glaube ich, dann, als ich das einmal zum Laufen bekommen habe, habe ich zu dem Zeitpunkt knapp 70 Tools wirklich in wenigen Stunden halt komplett fertig gehabt. Ne? Und das wäre ja eine Aufgabe von Tagen, wenn nicht sogar Wochen da gewesen, jedes Tool da komplett durchzugehen und diese Beschreibung zu schreiben, die auch in 95% der Fälle echt gut sind. Und manchmal schleicht sich da ein Fehler rein, nennt einen falschen Namen oder checkt das nicht so richtig, aber genauso der Zeitzugewinn da ist echt krass. Und Genau, dann war, ich natürlich davon überzeugt und war so, ja, okay, warum nicht weiterdenken? Weil der nächste nervige, aufwendige, händische Schritt wäre gewesen, die alle zu kategorisieren, was ja eigentlich noch mal schwieriger ist, weil, ja, entweder man kennt sich mit allen schon aus und weiß dann relativ schnell, okay, da und da und dafür sind die da, aber ansonsten muss man echt wieder über jede Zeile gehen, sich das durchlesen und sagen, wofür könnte es gut sein? Und dann dachte ich mir so, ja, das kann OpenAI wahrscheinlich auch. Und die Art und Weise, wie ich das dann gelöst habe, ist, nachdem ich die Kurzbeschreibung und die normale Beschreibung in die Airtable geschickt habe und das Tool aktualisiert habe, zieht sich Make aus demselben Tool, aus demselben Eintrag, dann genau diese zwei. Und dann habe ich für die drei Kategorien oder die drei Filter sozusagen, die wir hauptsächlich benutzen. Das sind einmal die Hauptkategorien, also Automatisierung, Datenbank, E-Commerce, Mobile App. Und dann gibt es noch die Bereiche, Buchhaltung, Design, HR und dann geeignet für. Das sind dann eben so Sachen wie Graphic Design, Kommunikation, SEO, Analytics, Prototyping, also so Tags sozusagen. Für jedes davon habe ich einen Step, indem ich sage, oder indem ich OpenAI sage, lest dir die folgende Beschreibung durch und dann ordne dem Tool mindestens eine, aber maximal drei der folgenden Hauptkategorien zu. Und dann habe ich die wirklich einfach plain darunter gelistet, Automatisierung, E-Commerce, Datenbank. Und dann sage ich, wähle nur aus den obigen Kategorien und füge niemals eigene Kategorien hinzu. Wenn es keine passende gibt, dann wähle immer weitere Tools. Dann hat es gut funktioniert, aber zuerst kam immer so ein langer Text raus. Hey, keine Ahnung. Builder ist ein Tool, was in die Kategorien Automatisierung, E-Commerce und Datenbank passt. Und dann muss ich natürlich wieder zurück in Prompt und sagen, gib in deiner Antwort keine Begründung an, gib mir nur exakt die von dir gewählten Kategorien zurück, hintereinander und mit einem Komma getrennt. Und warum ist das wichtig? Weil es ja einzelne Kategorien sind, die ich danach aus Airtable, wenn ich das im Webflow hochlade, mit den Kategorien bei Webflow halt matchen muss, ne? Weil Kategorien ist ja kein Textfeld, wo dann steht Webflow, Web-Apps, Datenbank, Automatisierung, sondern jedes davon ist ein Tag. Deswegen.
Also in Webflow ist das quasi, sind Kategorien und so sind da auch wieder ein CMS-Item. Und deshalb muss das quasi da mit der ID von dem Item wieder gematcht werden. Deshalb kann man da nicht einfach irgendwie ein Textfeld nehmen.
Genau, und um sicherzustellen, dass ich dann in Airtable eben drei verschiedene Worte drin habe und nicht irgendein String mit Komma getrennt oder eine ganze Beschreibung, muss man da quasi OpenAI das genau so zu verstehen geben. Und im nächsten Modul splitte ich dann diese drei oder zwei oder wenn nur eine ist, das halt nach dem Komma, damit ich dann eben die drei einzelnen kriege. Und das mache ich für jede Kategorie. Und diese Sachen gebe ich dann einfach zurück an Airtable. Und genau, dann updatet der in dem Tool in der Kategorie oder in dem Reiter sozusagen Bereiche, packt er mir dann rein, Sales, Marketing und Design zum Beispiel. Und genau, jetzt mal hier die Tabelle aufmachen. Und was dabei aber noch wichtig ist, ist, dass danach, also das kriegt er erstaunlich gut hin, also das ist wirklich crazy, wie OpenAI sich dann die Beschreibung durchliest und daraus halt echt wirklich 90% der Fälle exakt die sinnvollsten Hauptkategorien, Bereiche und geeignet für reinpackt. Also das muss ich sagen, habe ich da wirklich mit sehr viel Spaß beobachtet. Ich habe die Automatisierung laufen lassen, dann habe ich mir die Airtable angeguckt und gewartet, bis die Tags zurückkamen. Und dann poppen die dann halt rein und dann weiß halt genauso, okay, das exakt so hätte ich das wahrscheinlich auch eingeführt oder kategorisiert. Genau, wobei man sagen muss, dass obwohl ich das im Prompt geschrieben habe, ChatGPT trotzdem manchmal eigene Bereiche dann dazu tut. Also wenn es sozusagen der Meinung ist, das würde super in dem Bereich SEO passen, dann erfindet er diesen Bereich, obwohl ich bei Bereichen eigentlich nur Abteilungen drin habe. Finance, Marketing, IT. Und das, muss ich sagen, habe ich noch nicht ganz ausgemerzt bekommen. Aber das passiert sehr, sehr selten. Und das sieht man dann in der Airtable relativ schnell, wenn er da irgendwie was reingetan hat, was er nicht sollte.
Ja, super cool. Wie viel, kannst du ungefähr sagen, so wie viel Operations das verbraucht? Also auch so, oder das ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, also wie viel, also mich würden die Kosten interessieren, einmal, oder ich bin ziemlich sicher, dass einige unserer Hörer die Kosten interessieren würde, von einmal OpenAI und einmal Make. Das können wir jetzt, glaube ich, wirklich nur in Operations irgendwie messen. Aber so Pi mal Daumen, okay, was kostet das etwa und wie viel Zeit sparen wir damit etwa?
In Make, wenn das alles richtig durchläuft, sind das 19 Operations. Und darin, also wenn ich jetzt mal gucke hier in den OpenAI-Modulen, wie viel Tokens ich dann jeweils ungefähr brauche, das sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Aber also den allergrößten Anteil macht der Teil vom HTML, ne, weil das ja, wie gesagt, meistens um die 15.000 bis 30.000 Charakter sind, die er dann verarbeiten muss. Aber also grob überschlagen, ich glaube, das ist relativ irrelevant insofern, dass das Aufsetzen, dadurch, dass ich auch vieles ausprobieren musste und gucken, was zurückkam, hat mich dann schon irgendwie netto 2 oder 3 Tage gekostet, vor allem als ich dann auf das Problem gestoßen bin mit dem Link, dass er das nicht einfach über Bing und so zieht. Aber ja, lass es 3 Tage gewesen sein, die ich gebraucht habe, um es aufzusetzen, zu den mehreren Wochen, die ich sozusagen gebraucht hätte, um diese 70 Tools zu beschreiben und zu kategorisieren. Und jedes Mal, wenn ein neues Tool dazukommt, füge ich einen Link ein und drücke einen Button und habe dann halt echt innerhalb von, lass es 5 Sekunden sein, die ich reinnehmen muss, in Copy, Paste und Button klicken, zu etwas, was mich sonst pro Tool mindestens immer eine halbe Stunde Zeit kosten würde.
Ja.
Und das ist halt schon krass, weil einmal natürlich dieser Zeitzugewinn, den man auf jeden Fall hat. Und es ist ja nicht nur, dass es viel Zeit spart, sondern dass es überhaupt es uns gerade erst ermöglicht. Weil, ne, ich habe ja gesagt, ich hatte diese Links ja die ganze Zeit da, aber ich habe einfach gesagt, so, ich mache die irgendwann. Und dann macht man das nicht, weil man sich jedes Mal denkt, oh, das ist super aufwendig und es gibt gerade wichtigere Dinge. Und dadurch, dass man das jetzt mit Automatisierung gepaart mit OpenAI halt machen kann, kommt man überhaupt erst auf die Ideen, bestimmte Aufgaben vielleicht umzusetzen, die halt Wochen oder Monate lang im Backlog irgendwie rumlagen. Oder man sich dachte, vielleicht jemand in Fiverr oder erst so eine stupide Aufgabe, ja, ist halt perfekt. Und vor allem, wenn dieser Nutzen, der davon dann kommt, halt auch so groß ist, ne? Wie gesagt, wie bei uns, weil diese Unterseiten der einzelnen Tools bringen so viel Traffic zu uns,
ja.
Dass es sich auch gelohnt hätte, da wahrscheinlich die händische Arbeit reinzustecken. Aber so ist es halt einfach noch viel, viel, viel krasser, weil es 150 Mal weniger Arbeit ist. Und wir trotzdem halt echt in 3 Tagen Arbeit jetzt irgendwie die Tools verdoppeln konnten. Genau, und ich meine, die Cases, die man daraus ableiten kann, sind alles, also kann wirklich alles sein, von irgendwelchen Sales-Lead-Listen, bei denen man sagt, hey, hier sind, kategorisier die mal bitte in verschiedene Bereiche, interessant oder nicht interessant, oder irgendwelche Content-Geschichten, also wirklich, kann man sich ziemlich gut austoben und der OpenAI wird ja auch immer nur besser.
Voll. Das können wir vielleicht auch mal, vielleicht machen wir mal eine Abstimmung auf LinkedIn oder so, wo wir, wir haben ja einige Prozesse, die wir unter anderem auch mit AI automatisieren. Also einmal unser Tool Directory, klar, dann über No-Code Navigator haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Dann vielleicht auch, wie wir unser Lead-Scoring machen, wenn jemand bei uns reinkommt und sowas. Mhm. Da würde uns natürlich mal interessieren, so, was euch da am meisten interessiert. Und dann erzählen wir da sehr gerne drüber. Und können euch auch sehr gerne die Blueprints und so aus den Make-Szenarien und sowas zur Verfügung stellen. Genau, Links findet ihr dann alle in den Shownotes. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, das, was in dem Prozess noch nicht automatisiert sind, ist eben sowas wie die Logos. Logos auszusuchen. Und wir haben auch ja für jedes Tool haben wir Screenshots. Wir wollen ja Tech zugänglich machen. Das heißt, wir wollen jedes Tool, das wir listen, soll später auch, also da soll man reingucken können. So, wie sieht das nicht nur auf der Website aus, weil Website-Screenshots sind oft sehr viel schöner als die Realität. Siehe Salesforce vielleicht. deshalb wollen wir euch einen Einblick ins Tool geben. Aber das sind zwei Sachen, die wir an dem Prozess jetzt noch nicht automatisiert haben. Kannst du kurz erklären, warum?
Genau, bei den Logos ist es einfach so, dass manche Websites, also jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie Logos zu scrapen, in Anführungszeichen, oder manuell zu scrapen, ist bestimmt schon mal auf diese ganzen Probleme gestoßen, dass erstens, manche Webseiten lassen es gar nicht zu. Ne, wenn man links oben auf das Logo geht, dann will man es speichern, dann geht das gar nicht. So hat man da schon mal das Problem. Okay, dann überlegt man sich, was kann ich sonst machen? Ah, ich google einfach, ob ich das Logo anders finde. Und das geht bei großen Anbietern meistens sehr gut, weil es einfach viele Logos auf verschiedenen Webseiten gibt, von denen. Aber manchmal findet man dann trotzdem nichts, womit man viel anfangen kann. Das ist zu klein, verpixelt. Genau, das heißt, das ist schon mal voller Pain. Und allein das schon zu automatisieren, ist halt mega schwierig. Ne? Wenn es immer so wäre, dass man immer an derselben Stelle bei jeder Webseite das Logo findet und auch immer als PNG runterladen kann, easy. Aber das ist leider nicht der Fall. Manchmal kann man es runterladen, aber dann ist es eine SVG oder eine WebP, also dieses WEBP. Diese Sachen muss man dann erstmal oder meistens auf jeden Fall erstmal konvertieren in PNG oder JPEG für den eigenen Gebrauch, wie jetzt zum Beispiel bei uns. Das heißt, das ist ein sehr kleinteiliger Prozess, wo eigentlich in jedem Step oft Fehler sind oder mögliche Schwierigkeiten. Manchmal muss man dann auch einfach einen Screenshot von links oben von der Website nehmen, wenn das Tool so neu ist, dass man nirgendwo das Logo findet, dann genau. Und das sind deswegen, das ist noch ein manueller Prozess, der aber pro Logo halt auch, keine Ahnung, maximal 2 oder 3 Minuten dauert. Und mit den Screenshots ist es ja so, dass man sich hier registriert haben muss und eingeloggt sein muss, um zum Beispiel im Dashboard von Brevo rumspielen zu können. Genau, und da deswegen muss man natürlich das auch noch händisch machen, weil diese ganze Registrierungsgeschichte und so, das zu automatisieren, ist wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr schwierig oder technisch. Deswegen, genau, ja. Die sind noch händisch. Und ein letzter Schritt, den wir nicht automatisiert haben, der an sich von Prozess möglich wäre, weil es nichts anderes ist als die Beschreibung, aber von der Richtigkeit, glaube ich, etwas ist, wo wir da auf jeden Fall nicht einfach OpenAI das machen lassen wollen würden, ist die DSGVO-Geschichte unter den Tools. Die allermeisten Tools, gerade die von früher, haben da auch immer was stehen, aber jetzt mit der Menge an Tools, gerade mit den ganzen sehr neuen Tools, die es vielleicht seit Wochen oder Monaten gibt, es ist super schwierig, da verlässliche Informationen über DSGVO zu finden. Das heißt, und OpenAI wird dir auch meistens nichts anderes sagen als, also entweder halluziniert es irgendeinen Quatsch, was wir natürlich nicht wollen, oder aber es sagt dir halt nichts anderes als das, ja, ich kann dir dazu keine Angaben machen, weil rechtlich, genau, und das ist gerade noch ein Step, der natürlich ein bisschen schade ist, dass man den nicht so einfach automatisieren kann, aber selbst wenn man auch das händisch irgendwie versucht zu machen, ist es dann wahrscheinlich, also im gesamten der Rest, der automatisiert ist, spart halt einfach so unfassbar viel Zeit, dass das überhaupt auch erst möglich wird, zu sagen, okay, wir fragen da mal nach, wir gucken in den Privacy-Geschichten und so rein. Ja. Das sind die noch nicht automatisierten Steps des Ganzen.
Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, glaube ich, so wirklich der größte der zeitaufwendigste Teil ist definitiv automatisiert. Und ich glaube, wie gesagt, eben schon, es gibt so viele Use Cases, wo man diese Automatisierung anwenden kann. Genau, deshalb wollten wir das auf jeden Fall mit euch teilen. Vielen Dank auch dir fürs Teilen.
Sehr gerne.
Und genau, wenn ihr euch dafür interessiert, wir verlinken euch den Zugang auf jeden Fall in den Shownotes zum Blueprint und auch zu einer Version der Airtable, die ihr euch dann gerne kopieren könnt. Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, wir sind natürlich super gespannt auf euer Feedback, wie ihr das Tool Directory findet und was euch da vielleicht auch noch fehlt. Also wenn ihr da Sachen habt, dann gerne her damit. Wenn ihr selber ein No-Code-Tool baut, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne vorschlagen, um ins Tool Directory mit aufgenommen zu werden. Da gibt es ein ganz einfaches Formular, das könnt ihr einfach ausfüllen und dann prüfen wir das und ihr werdet mit aufgenommen. Und als drittes, wenn ihr euch fragt, welches Tool denn zu eurem Projekt passen könnte, dann könnt ihr auch natürlich auch den No-Code Navigator ausprobieren. Auch ein sehr spannender Prozess, wo wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Weißt du zufällig, welche Nummer? Ich weiß es gerade nicht.
Ich glaube, es war die 95.
Ja, aber irgendwo zumindest da in der Richtung. Hört da auch gerne mal rein, wie wir den gebaut
96.
haben. 96. Knapp daneben.
So close.
Verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und damit ist die Lage der No-Code-Tools abschließend erörtert, würde ich sagen, für diese Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis bald.